Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Du, Christian,
ja?
Guck mal, ich habe hier was gefunden, habe ich mitgebracht in die Sendung. Hör mal, was dieser Sascha Lobo da wieder Schönes geschrieben hat. Ich habe hier den Literaturspiegel, das hieß früher mal Kulturspiegel, Beilage eines uralten Spiegels von vor bald 3 Wochen auf dem Flur gefunden. Und da geht es um eine Buchneuerscheinung mit dem Titel Cybris.
Ich glaube, das ist eine Wortmischung aus Cyber und Hybris. Das klingt ja großartig. Worum geht's denn da?
Ja, ist leider eine echte Expertenrezension. Kennt man ja, da weiß man hinterher leider nicht, worum es genau geht. Aber hör mal, da schreibt dieser Sascha Lobo Zitat. Ausgerechnet diese Frau hat fast 600 Seiten rausgeprügelt, die zum gleißendsten gehören, was über das Netz je geschrieben worden ist. Auf jeder Seite spürt man den Kraftakt, die Geburtsschmerzen dieses Buch gewordenen Kindes von Carol Feld.
Das klingt ja absolut großartig. Warte mal, Carol Feld, ich google das mal gerade, Cybris, das muss ich mir mal bestellen. Kannst du mal die ISBN-Nummer sagen?
Die was? ISBN-Nummer. Du bestellst es über Fax, oder? Naja. Jedenfalls, die ISBN-Nummer gibt's nicht. Auch das Buch gibt es nämlich nicht. Das Ganze ist ein Fake. Das hat Sascha Lobo gestern auf der Buchmesse in Frankfurt offenbart. Wieso, weshalb, warum, das hat er wiederum Breitband erzählt. Und damit ist die Zukunft der Rezension eines unserer Themen heute.
Genau, darum wird's gehen. Und damit herzlich willkommen zu einer Stunde Medien und digitale Kultur hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Heute mit Christine Watti und Christian Grasser am Mikrofon. Und natürlich haben wir auch Musik für Sie. Politischen Cello-Pop und argentinische Post-Internet-Klänge wird es geben. Los geht's aber mit Indie-Pop aus Köln. Wir hören One in a Googleplex mit Timer.
I know what you like, know what you like, 'cause you are mine. I am satisfied, satisfied all the time.
Topic.
Das Buch Cybris, was ich im Literaturspiegel besprochen habe und das es ja nicht gibt, wie man hier jetzt auflösen kann, das hat eigentlich mehr als einen Grund, dass das überhaupt so entstanden ist.
Das sagte der Blogger und Buchautor Sascha Lobo uns von Breitband und nicht nur uns, sondern gestern auf der Buchmesse in Frankfurt quasi allen. Sein Komplize beim Spiegel war der Redakteur Volker Weidermann. Gemeinsam also hieften sie eine Fake-Rezension in die Literaturbeilage des Spiegels Ende September.
Ja, und nur sehr, sehr wenigen ist das vorab aufgefallen. Eine Enttarnungsmöglichkeit wäre allerdings auch schon der Verlag selbst gewesen. Der heißt nämlich Verlag der Illusion und der hat natürlich auch eine eigene Webseite. Die Autorin hat auch einen Twitter-Account. Der Fake ist also bis ins Detail geplant und durchdacht. Auf der Verlagsseite steht dann zum Beispiel, Zitat, wir sind ein Wiener Verlag, der sich auf das Übersetzen und Verlegen amerikanischer Underground-Literatur spezialisiert hat. Deutsche Literatur verlegen wir grundsätzlich nicht, weil es keinen deutschen Underground gibt, der diese Bezeichnung verdient hätte.
Ja, vielleicht gibt es ja doch diesen deutschen Underground, zumindest den Fake Underground. Jetzt ist es also offiziell alles ausgedacht und Sascha Lobo sagte Breitband zu den Gründen für diesen Rezensionsfake.
Natürlich ging es mir auch um die Parodie. Ja? Also natürlich ist das auch ein kleiner Seitenhieb, ein Spott an Literaturrezensententum. Und ich glaube, das ist gut, dass man da sich selber immer wieder auf den Prüfstand stellt, um jetzt auch nochmal eine Phrase zu benutzen und sich zu überlegen, ob tatsächlich die klassische Rezension, wo ich das Muster ja nur wenig überdreht habe, es gibt ja Rezensionen, die tatsächlich so sind, ob die beste und schönste Beschäftigung ist mit einem Roman. Da kann man ganz geschmäcklerisch rangehen und das ganz anders betrachten, als ich das tue. Aber ich glaube, Ritualisierung ist bis zu einem bestimmten Punkt ein essentieller Bestandteil der Kultur. Und ab einem bestimmten Punkt ist fast verpflichtend der Bruch eben dieser Rituale. In den 90er Jahren gab es in Berlin eine kleine, wahnsinnig interessante und unterhaltsame Künstler-Community von ein paar Kanadiern, die, glaube ich, alle Gordon hießen mit Vornamen. Und diese Leute haben einen neuen Begriff erfunden, der dafür fantastisch passt. Der Begriff heißt Irritainment und ist natürlich die Mischung aus Irritation und Entertainment. Und ich glaube, genau in diese Richtung geht das auch, sowohl die Rezension als auch das Buch. Und das Irritainment natürlich mal mit einem Seitenhieb und einem Nadelstich um die Ecke kommt, das versteht sich fast von selbst.
Ein Moment der irritierenden Unterhaltung ist das also, was Sascha Lobo uns da beschert hat und uns damit auch zurückgeworfen hat auf die Frage nach dem Sinn bzw. Unsinn der Rezension an sich, gerade im sogenannten digitalen Zeitalter, wo ja jeder bewerten und kritisieren kann.
Ja, genau darüber habe ich mit Thierry Chervel gesprochen. Das ist der Gründer des Online-Kulturmagazins perlentaucher.de und ich habe ihn zunächst gefragt, was ist denn Ihrer Meinung nach überhaupt eine gute Rezension?
Eine Rezension sollte natürlich versuchen, den Inhalt eines Buchs wiederzugeben und dann die Meinung des Rezensenten zu artikulieren. Das muss nicht unbedingt, die guten Rezensenten kriegen das hin, ohne das zeitlich zu trennen gewissermaßen. Also die schaffen es schon durch die Art ihrer Nacherzählung klarzumachen, wie sie über ein Buch denken. Das sind eigentlich die beiden Kriterien, die eine Rezension erfüllen sollte. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Genre. Je mehr man sich sozusagen an diese Grundregeln hält, desto eher bekommt man auch eine gute Rezension hin, würde ich sagen.
Jetzt hat sich die Rezension ja auch verändert im digitalen Zeitalter, im sogenannten. Denn jetzt kann jeder Rezensent sein. Welchen Wert hat eine Rezension Ihrer Meinung nach noch in der einer Zeit, in der es eben den Profi gibt, aber auch eben den Laien, der quasi so empfiehlt, wie es ein guter Freund einem anderen empfehlen würde?
Naja, beim Genre der Buchrezension ist der Unterschied zwischen der Laienkritik und der Kritik des Professionellen in der Regel, dass der Laie für das Buch bezahlt hat, während der Rezensent, der Kritiker, ein kostenloses Rezensionsexemplar bekommen hat. Das ändert schon die Haltung, die man gegenüber einem Buch einnimmt. Gewissermaßen ist ja die Amazon-Rezension eine Art subjektiver Warentest. Ne, das Buch hat für mich funktioniert. Das Schreiben über Literatur in Zeitungen ist immer auch bestimmt von Interessen, die für den Leser der Rezension nicht unbedingt immer durchschaubar sind. Ich würde eher sagen, diese Interessefreiheit ist der Gegensatz der Amateurkritik zur professionellen Kritik, weil die Amateurkritik kann einerseits sozusagen der ganz schlichte Warentest sein, es könnte aber auch ein riesiger Essay sein, der niemals in der Zeitung steht und alles übertrifft, was in der Zeitung überhaupt stehen könnte, weil das Internet ist ja unendlich offen.
Und das heißt, welchen Mehrwert aber hat dann trotzdem noch die professionelle Rezension, auch in diesem digitalen Kontext, in dem sie eben Bestand haben muss neben diesen ganz praktischen Rezensionen?
Vielleicht kann ein professioneller Rezensent ein Buch eher verorten innerhalb einer gewissen Hierarchie oder innerhalb eines gewissen Betriebs oder Systems, innerhalb dessen er sich bewegt. Nun ist natürlich das Internet genau die Auflösung dieses Betriebs und dieses Systems. Und wir befinden uns also in einer Art Zwischenstadium, wo es beides noch gibt. Also die professionelle Kritik, die bestimmten Regeln gehört, aber auch bestimmten Codes folgt, die nicht immer bewusst sind. Und die Amateurkritik, die keineswegs intellektuell unterlegen sein muss, aber nicht von diesen Codes auch bestimmt ist, weil der Autor gewissermaßen nicht in diesen Zwangszusammenhängen steckt.
Sascha Lobo hat ja mit seinem Fake auch nochmal an diesem Muster der Rezension gerüttelt und wollte dies eben auch bewusst tun, indem er eben diese Abläufe oder den Aufbau einer Rezension nachgestellt hat, so wie wir das eben nun mal aus dem Feuilleton kennen. Bedeutet das auch, vielleicht auch Ihrer Meinung nach, dass eben die Rezension an sich ruhig mal sich einer Renovierung unterziehen sollte?
Einerseits gibt es gewisse handwerkliche Regeln für so eine Rezension und das heißt, man folgt auch bestimmten Mustern, das bleibt einfach gar nicht aus. Andererseits sollte ein guter Rezensent natürlich diese Schematik reflektieren und zumindest variieren. Ihr völlig entrinnen kann man nicht. Im Internet ist es eben einfach so, dass das Schreiben über Literatur anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Dadurch, dass Texte zum Beispiel sich direkt auf einen anderen Text beziehen, über Links oder in Kommentaren und so weiter, dass Stellen genau benennbar sind und so weiter, ändert sich auch natürlich das Schreiben über Texte und die Textualität überhaupt ändert sich. Es sind eigentlich neue Formen des Schreibens, die da entstehen, die zum Teil natürlich auch in einem diametralen Gegensatz sozusagen zu dieser geschlossenen Form des gedruckten Buchs stehen, an dem ja nichts mehr zu verändern ist.
Wie könnten denn neue Formen von Rezensionen aussehen und wo sind dann vor allem die Grenzen? Denn immer noch dreht sich ja alles um das in sich abgeschlossene, uns schon seit Jahrhunderten bekannte Buch.
Was vielleicht die beste mögliche Zukunft der Kritik wäre sozusagen, dass sie vielleicht auch einer romantischen Idee des Gesprächs oder auch sogar eines unendlichen Dialogs am ehesten entsprechen würde. Das heißt, der Autor des Buchs macht schon mal selbst ein Gesprächsangebot. Die Leser reden über ihn, reden vielleicht mit ihm, vielleicht antwortet er oder andere Leser antworten. Und auf diese Weise entsteht sozusagen ein permanentes Murmeln der Literatur im Internet. Und das könnte natürlich sein, dass die Formen sehr, sehr offen werden. Es könnte dann aber auch sein, dass eine Gegensehnsucht entsteht nach der Geschlossenheit. Das könnte durchaus auch passieren. Es ist ja ein ganz interessantes Phänomen, das passiert allerdings nicht in der Literatur, dass Bücher auch zu Sammelobjekten werden, zum Beispiel ganz besonders bei Fotobüchern. Das ist eine Form, die ist nicht wiederholbar oder auch nicht als Internet-Ding zu machen sozusagen. Die setzt die Geschlossenheit dieses Dings voraus und kann sein, dass also auch wieder solche Gegenformate entstehen.
Vielen Dank für das Gespräch, Thierry Chervel vom Perlentaucher bzw. perlentaucher.de. Über die Zukunft der Rezension haben wir auch mit demjenigen gesprochen, der uns dieses ganze Thema überhaupt erst hier bei Breitband eingebrockt hat, Sascha Lobo nämlich.
Zunächst aber Musik und zwar Post-Internet-Indie-Pop. Dafür machen wir einen Sprung nach La Plata, Argentinien und hören Oblinov Kohara mit Walk Women. Thank you.
nicht Walk Man, sondern Walk Women, Musik von Oblinov Kohara aus Argentinien. Und Links zu diesem und auch zu allen anderen Songs der Sendung finden Sie wie immer bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ich fand das eine ziemlich dürftige Absage, ehrlich gesagt.
Wie jetzt? Christian,
du kannst es doch noch so ein bisschen musikjournalistisch. Ja, du solltest es so ein bisschen musikjournalistisch rezensieren. Also, du könntest so einen typischen Musikkritikersatz sagen, wie zum Beispiel. Das war ein aufregendes Gemisch aus 8-Bit-Klängen, Rock und Pop, vereinigt zu einem Strauß der Melodien auf einer Platte, die,
okay,
die das Haus rockt.
Also ich meine, bis auf den Blumenstrauß war das ja vielleicht ganz okay. Naja. Aber ich muss sagen, also diese Frage, ne, nach Rezension, die beschäftigt uns ja auch heute in der Sendung. Und deshalb kommen wir jetzt nochmal zurück auf die Literatur. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wozu braucht man eigentlich noch menschliche Rezensenten, wie dich zum Beispiel, Christine. Denn Satzbausteine wie deine eben, die können ja mittlerweile auch Computerprogramme zusammenbauen.
Ja, das stimmt. Und genau diese Frage hat Vera Linz Sascha Lobo gestellt.
Längst gibt es Algorithmen, die Texte verfassen können. Und natürlich gehören dazu auch Rezensionen. Algorithmen können ja praktisch keine Überraschungen sich selbst ausdenken. Die sind aber inzwischen so, man könnte es fast intelligent nehmen, auch wenn das falsche Wort ist, aber inzwischen sind Algorithmen so intelligent, dass der durchschnittliche Leser kaum unterscheiden kann, ob ein Text geschrieben worden ist durch einen Algorithmus oder einen Autor. Und das geht natürlich vor Algorithmen umso leichter, je stärker man klassische Phrasen, klassische Module des Artikelschreibens benutzt. Insofern ist gerade dieser Angriff der Algorithmen in manchen Bereichen des Journalismus, ist das schon allgegenwärtig, Finanzjournalismus, Sportjournalismus. Gerade der Angriff des Algorithmus ist einer, den man nur abwehren kann, indem man versucht, neue menschliche Formen der Rezension zu finden. Denn die alten Eingeübten können irgendwann auch von der Maschine übernommen werden.
Was wäre das?
Dass man einzelne Buchzitate in die Rezension einbinden kann, wie YouTube-Filme. Man nimmt also Sätze aus dem Buch und kriegt so ein kleines Widget, da ist das Zitat dann drin und wenn man draufklickt, kommt man genau an die Stelle von dem Buch, wo das Zitat steht und kann den ganzen Kontext lesen. Das ist nur eine ganze Kleinigkeit, vermeintlich. Tatsächlich holt es das Buch und den Buchinhalt ganz nah an die Rezension dran. Das ist nur noch einen Klick entfernt und ich glaube, mit solchen auch technischen Elementen muss man versuchen, rauszuholen, was rauszuholen ist. Dazu ist natürlich etwas, was ein Algorithmus auf absehbare Zeit nicht beherrscht. Sowas wie ein Fake, sowas wie Ironie auf einer Metaebene und sowas wie eine Art von Weiterentwicklung von dem, was schon besteht. Technik kann zumindest bisher eigentlich nur Altes rekombinieren, Bekanntes rekombinieren, wenn man tatsächlich etwas Neues versucht zu erschaffen. Dann wird der Mensch meiner Meinung nach sogar auf längere Zeit überlegen sein. Das gilt genauso für Rezensionen.
Das heißt, woran erkennt man am Ende ein gutes, relevantes Buch? Daran, dass viele drüber sich austauschen zum Beispiel?
Da wäre jetzt eine eigene These von mir, dass man ein gutes, relevantes Buch eigentlich gar nicht erkennen kann. Man kann bestimmte Zuschreibungen erkennen. Relevant wird häufig übersetzt mit viel diskutiert und das ist ja auch nicht ganz falsch. Aber viel diskutiert kann auch ein Buch werden, was totaler Quatsch ist, wo ganz viele Fehler drin sind, was einem letztlich nichts mitgibt auf dem Weg. Und trotzdem wird es viel diskutiert, vielleicht sogar gerade deshalb. Es gibt inzwischen viele Bücher, die nur auf Kontroversität hingeschrieben werden. Relevanz ist also ein bisschen ein schwieriger Begriff und gut ist ohnehin etwas sehr Relatives. Wir sehen jetzt gerade mit dem Aufblühen der Netzkultur, dass die klassischen Begrifflichkeiten, diese intellektuellen und teilweise intellektualistischen Kategorien, das ist gute Literatur, das ist Hochliteratur, das ist nicht gut, dass das ohnehin zu einem guten Teil obsolet geworden ist, dass das so nicht mehr haltbar ist. Insofern öffnet sich gerade das alles. Ich weiß nicht, wie man gute und relevante Literatur erkennen kann. Ich weiß aber, dass ein Buch, was viel diskutiert wird, zumindest viele Leute interessiert. Und das ist schon mal ein erster Schritt.
Sagt Sascha Lobo im Gespräch mit Vera Linz. Sie hat mit ihm gesprochen über die Zukunft der Rezension. Und besprochen und rezensiert werden natürlich auch immer mehr Internetromane. Logisch, die wird es in Zukunft immer mehr geben.
Ja, The Circle ist so ein Beispiel für so einen Internet-Zeitalter-Roman, auf den man sich als Rezensent geradezu beziehen muss, wenn man ein neues Buch besprechen will, das sich ebenfalls mit dem Netz beschäftigt. Das hat Sascha Lobe in seinem Fake übrigens auch gemacht.
Ja, und apropos Rezensionen, Besprechungen, wir haben uns gedacht, eigentlich müsste mal langsam ein Leitfaden her, und zwar für die typische Besprechung eines Netzromanes. Jenny Rieger mit einem How-to für Rezensenten.
Wer einen Internetroman rezensieren will, muss sich zuallererst einen Überblick über die Handlung verschaffen. Und die könnte zum Beispiel so aussehen.
Terroristen oder wahlweise eine Naturkatastrophe haben die Gesellschaft zum Einsturz gebracht, weil von Kommunikation bis Stromversorgung alles über das Internet gesteuert wird.
Oder
die Menschen flüchten sich in eine virtuelle Parallelwelt, die auf überraschende Weise mit der echten verknüpft ist.
Oder
vermeintlich freundliche Internetkonzerne sammeln Daten über ihre Nutzer, nur zu ihrem Besten natürlich. Doch am Ende gibt es keine Privatsphäre mehr und kein Entkommen.
So, liebe Rezensenten, haben Sie sich einen Überblick verschafft? Sehr gut. Dann wird es Zeit, die offensichtlichen Parallelen zur Gegenwart zu entlarven. Überwachung, Big Data, Heilsversprechen aus dem Silicon Valley und natürlich das böse, böse Internet. Gibt es alles schon. Und wer weiß, welche Technologien noch in den Ärmeln von Larry Page und Mark Zuckerberg stecken und nur darauf warten, herausgeschüttelt zu werden. Hier können Sie eine dystopische Zukunft entwerfen. Lassen wir uns nicht heute schon viel zu sehr von der Technik lenken? Wer findet denn überhaupt noch ohne Navi den Weg nach Hause? Und geben wir unsere Daten nicht viel zu großzügig her? Nicht vergessen, keine Internetromanrezension wäre komplett ohne Vergleiche zu den Klassikern der dystopischen Weltliteratur. Zum Beispiel 1984. Schließlich imaginierte George Orwell auch schon einen Überwachungsstaat. Doch halt! Es gibt einen entscheidenden Unterschied zu 1984. Bei Orwell übernimmt ein totalitärer Staat die völlige Kontrolle über seine Bürger. Aber im Internetroman wird keiner gezwungen. Die Menschen begeben sich freiwillig in die Fänge der Datenkraken. An dieser Stelle, liebe Rezensenten, bietet es sich an, auf die Relevanz des Buches hinzuweisen. Denn der Autor ist mit seinem Roman so nah an der Realität, dass beim Leser ein mulmiges Gefühl zurückbleibt. Und ist es nicht genau das, was wir brauchen, um endlich eine gesellschaftliche Debatte über Datenschutz loszutreten? Und übrigens, Mark Zuckerberg ist Jahrgang 1984. Was auch immer das bedeuten mag.
Jenny Rieger mit einem Leitfaden. Wie schreibe ich eine Rezension zu einem Internetroman? Und wenn Sie jetzt nicht schnell genug mitschreiben konnten, finden Sie dieses Stück auch immer noch auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und genau dort finden Sie auch die Musik von Bichelle Caron alias Rooms. It takes a lot to show up. So heißt ihr neues Album. Im Dezember wird es rauskommen, und zwar auf Musikkassette und als Download. Der Song Let's Play Getting Closer ist vorab im Netz erschienen und gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
Our voices were so tired.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen in dieser Woche von Jochen Dreier. Hallo.
Hallo.
Und es geht mal wieder um die Vorratsdatenspeicherung. Nachdem die erste Ausgabe des Gesetzes ja 2010 vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, hat sie der Bundestag gestern erneut beschlossen, trotz massiver Proteste. Aber Jochen, bevor wir zur Kritik kommen, worum geht's denn bei dem Gesetz genau?
Ja, das Gesetz verpflichtet jetzt alle Telekommunikationsanbieter, die sogenannten Verkehrsdaten ihrer Nutzer ohne konkreten Anlass 10 Wochen zu speichern. Das heißt, IP-Adressen, wer wen angerufen hat, wann und wie lange das Telefonat dauerte, wer an wen SMS schreibt. Und von mobilen Endgeräten werden zusätzlich noch 4 Wochen lang alle Standorte gespeichert.
Die Vorratsdatenspeicherung ist ja keine neue Erfindung. 2008 wurde sie schon mal eingeführt, 2010 vom Bundesverfassungsgericht wieder gekippt. Was ist denn jetzt brandneu an der 2015er Version?
Ja, die Antwort fällt erstaunlich kurz aus. Die Speicherfristen sind kürzer als vorher. Damals wurde bis zu 7 Monate gespeichert, jetzt halt nur noch 10 Wochen. Und in ihrem Urteil 2010 mahnte das Bundesverfassungsgericht an, Zitat, nicht alle Kommunikation dürfe überwacht werden. Und tja, das neue Gesetz hat halt, also überwacht halt keine E-Mail und keine Facebook-Daten. Und das Justizministerium sagt halt, damit tun wir diesem Richterspruch Genüge. Daher bezogen die Richter sich damals vielmehr auf besonders geschützte Berufsgruppen und insgesamt darauf, dass einfach nicht alle Kommunikation von allen Menschen in Deutschland gesammelt werden dürfe.
So, jetzt wird natürlich, kann man so zusammenfassen, ganz Deutschland ohne Grund erstmal general, naja, überwacht vielleicht noch nicht, aber zumindest erstmal gespeichert. Das sind ja eine Menge Daten. Wer darf denn diese aus welchem Grund einsehen?
Also der Zugang ist richterlich beschränkt. Es muss eine konkrete Straftat stattgefunden haben und somit einen Verdachtsmoment geben. Allerdings, Zahlen des Bundeskriminalamtes legen nahe, dass eine Vorratsdatenspeicherung nur eine verbesserte Aufklärungsquote von sage und schreibe 0,006% bringe.
Das ist ja nicht so viel.
Das ist nicht so viel. Es wurde wahrscheinlich eine einzige Sache jemals aufgeklärt damit. Und allerdings gibt es auch eine sehr breite bürgerliche Front gegen die Vorratsdatenspeicherung. Der Verein Digital Courage wird Verfassungsklage einreichen. Viele andere Gruppen auch und auch die Opposition im Bundestag hat Klagen angekündigt.
Ja, unter den Gegnern sind zum Beispiel aber auch Journalistenverbände, denn im neuen Gesetz gibt es eine Klausel zur sogenannten Datenhehlerei, die das Kopieren und Verteilen von illegal beschafften Daten unter Strafe stellt, ne?
Ja, Kritiker sagen, dies komme einem versteckten Gesetz gegen Whistleblower und investigative Journalisten gleich. Denn nach dem Gesetz macht man sich in dem Moment strafbar, indem man einen Datensatz, der illegal beschafft wurde, auch nur kopiert, ohne ihn angeschaut oder journalistisch bewertet zu haben, was man ja als Journalist tun muss. Es gibt zwar eine Ausnahmeregelung, dass hauptberufliche Journalisten davon ausgenommen sind, aber sind Blogger-Journalisten, sind Aktivisten geschützt? Und was ist mit den IT-Experten, ohne die heutzutage die großen Datensätze gar nicht mehr interpretiert werden können? Und Ulf Burmeier, Richter am Landgericht Berlin und Experte für Medienrecht, sieht sogar die Pressefreiheit in Deutschland durch das VDS-Gesetz gefährdet.
Die sogenannte Datenhehlerei schafft aus meiner Sicht eine gefährliche Grauzone für alle, die mit Daten von Whistleblowern umgehen. Die Presse benötigt aber die Sicherheit, dass legitimes journalistisches Arbeiten nicht plötzlich zu einem Fall für den Staatsanwalt wird. Das Gesetz gegen Datenhehlerei ist deswegen gefährlich für die Pressefreiheit in Deutschland.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Am Donnerstag hat die Online-Investigativplattform The Intercept ein großes Dossier veröffentlicht, in dem durch Daten und Dokumente eines Whistleblowers das Ausmaß des Drohnenkrieges der USA ziemlich deutlich machen.
Ja, und für Deutschland ist jede Neuigkeit über den US-Drohnenkrieg besonders heikel, da schon seit einiger Zeit durch verschiedenste Veröffentlichungen bewiesen wurde, dass dieser Krieg vor allem von Deutschland aus geplant und ausgeführt wird. Der Luftwaffenstützpunkt Rammstein ist da ganz wichtig. Und Christian Fuchs, Autor des Buches Geheimer Krieg, wie von Deutschland aus der Kampf gegen den Terror gesteuert wird, erklärt, dass aber nicht nur deutscher Boden genutzt wird, wie ein Zeuge vor dem NSA-Untersuchungsausschuss diese Woche deutlich machte.
Gestern hat auch Brandon Bryant, ein ehemaliger US-Drohnenpilot, ausgesagt, der auch die Rolle Deutschlands ganz deutlich gemacht hat, nämlich auch die Daten, die benutzt werden für die Drohnen, die stammen auch häufig aus Deutschland von den deutschen Sicherheitsbehörden, die den Amerikanern zur Verfügung gestellt werden.
Ja, das waren die Medien und Meinungen. Kann man auch nochmal nachhören auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. Vielen Dank, Jochen Dreier, für all die Informationen zum Wichtigen aus dieser Woche.
On his left shoulder, he's still asleep.
Klingt so ein bisschen wie aus so einem Musical-Märchenfilm, oder?
Findest du?
Ja, finde ich. I Could Have Killed the King von Unwoman aus San Francisco. Ihr aktuelles Album Sometimes Radical gibt's bei Bandcamp.com und Links wie immer bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Von echten, eben gehörten Rockstars kommen wir nun zu Spieleentwicklern, die ja auch manchmal so ein bisschen sind wie Rockstars. Sie erscheinen so aus dem Nichts mehr oder weniger und liefern ein Erstlingswerk ab, das viele begeistert. Und dann fragen sich natürlich die Fans im Anschluss, war das ein One-Hit-Wonder oder kommt da noch was?
Ja, Davey Reedon ist so ein Shooting-Star. 2013 hat er mit seinem Spiel The Stanley Parable in den Indie-Game-Kreisen und im Spielefeuilleton zu Aufsehen gebracht. Jetzt ist sein zweites Werk erschienen, das heißt The Beginner's Guide.
Das schwierige zweite Album, so schreibt es der Spielejournalist Rainer Siegel. Wir fragen jetzt unseren eigenen Spieleexperten Markus Richter, hallo.
Hallo.
Bevor wir jetzt aber zur Bewertung kommen, wollen wir natürlich erstmal wissen, was ist The Beginner's Guide überhaupt, beziehungsweise wie spielt man das?
Das ist erstmal nicht ein Spiel, sondern viele Spiele aneinandergereiht und das in klassischer Ego-Shooter-Steuerung. Also man bewegt sich mit den Pfeiltasten oder mit WASD und hat einen Mausklick, um Aktionen auszuführen. Und das sind dann so viele kleine Spiele, die hintereinander gezeigt werden. Das sind, naja, man könnte sagen, es gibt so dieses Schlagwort Walking Simulator. Das heißt, man geht rum und es passiert nicht viel. Es gibt vielleicht mal ein kleines Rätsel oder eine Unterhaltung zu bestehen. Und so ein einzelnes Spiel dauert wenige Minuten. Das ganze Spiel insgesamt so 90 Minuten bis 2 Stunden. Und das alles wird aber vom Erzähler kommentiert. Das ist quasi so eine Art Führung durch eine Spielereihe.
Und wozu ist das genau gut? Also gibt es irgendwie eine Handlung in diesem Spiel?
Es geht darum, in den Kopf eines Spieleentwicklers zu schauen. Also es geht darum, alle Spiele sind von einer wahrscheinlich fiktiven Figur, Coda. Es ist so eine Art Werkschau. Man schaut sich auch Fragmente an, die man vielleicht von der Festplatte, die man vom Entwickler gefunden hat.
Not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is.
Also es geht nicht so sehr um die Spiele an sich, sondern um die persönliche Beziehung, die da entsteht. Also was sagt das Spiel über den Erschaffer und was sagt das über die persönliche Beziehung zwischen dem Erzähler, Davey Reedon, und dem Entwickler Coda? Und das wird dann so eine gemeinsame Reise durch diese Welt in den Kopf des Spielentwicklers hinein.
Man wird also geführt und geleitet in diesem Videospiel. Ist man da als Spieler nicht auch ziemlich schnell gelangweilt, wenn man so sehr an die Hand genommen wird?
Es ist tatsächlich meine erste Befürchtung auch gewesen, aber diese ganzen Einzelszenen gibt, die sind wirklich sehr stark.
It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself?
Das ist gleich am Anfang, da soll man sich selber aufopfern, also sein Leben opfern, um eine Welt zu retten. Und das funktioniert auch sofort wieder als Metapher für Spieleentwicklung, weil gerade in der Indie-Games-Szene ist es ja so, dass die wirklich am Existenzminimum ihre Spiele machen. Am Ende der Szene gibt es einen technischen Fehler, der wiederum neue Spielmechaniken ermöglicht. Und der Erzähler greift immer wieder ein, verändert das Spiel, während wir es spielen. Und das macht das Ganze dann doch spannend. Also das ist ein bisschen ruhiger als eine echte Herausforderung, aber man hat halt dann auch so ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Es gibt wirklich viele starke Bilder.
Yep, in this game you can only walk backwards.
Das ist in einem dieser kurzen Titel, kann man nur rückwärts laufen, muss sich immer wieder umdrehen zur Orientierung. Das ist total simpel und natürlich eine Metapher dafür, wie wir meistens rückwärtsgewandt, also durch die Vergangenheit belastet, durchs Leben laufen. Und davon gibt es von diesen Momenten sozusagen einfach, aber dann doch sozusagen hauen sie rein.
Das sind auch wieder so unterhaltende Irritationen.
Irritieren tatsächlich, das würde auch gut passen. Und das ist am Anfang, später wird es dann noch ein bisschen elaboriert, also sowohl im Spiel als auch in der Bedeutung.
Aber ist das nicht auch so ein bisschen sehr pathetisch? Also opfer dich selbst für das Allgemeinwohl. Lass dich nicht von der Vergangenheit belasten, dann dieses Bild, man geht rückwärts, gewandt durchs Leben und so weiter. Hört sich auch so ein bisschen an nach autoreferenziellen Kalenderspruchweisheiten für die persönliche Entwicklung. Bleibt es bei diesem Selbstzweck oder gibt es da schon noch eine schickere Metaebene?
Naja, das ist tatsächlich so das Spiel, dass man auch genau das glaubt. Also es geht zum Ersten tatsächlich erstmal darum, ne, um diese persönliche Geschichte des Entwicklers, was mutmaßlich dann auch wieder alter Ego von Reedon ist, der aber gleichzeitig ja der Erzähler in dem Spiel ist. Und es geht da, also in dieser Geschichte auf der ersten Ebene, um Depression, um Selbstbewusstsein und man kommt dann mehr oder weniger zu einem ganz bestimmten Schluss.
It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like.
das so das Grundlegende von Depressionen, das Grundlegende für Wertschätzung. Und man kann halt, man hat kein Selbstbild, nur wenn man von außen irgendwie gelobt wird. Und dahinter steckt dann eine ganze Reihe von Themen, die das Spiel halt alle aufgreift mit diesem Beginner's Guide. Also warum entwickeln Spieleentwickler Spiele? Ist es vielleicht sozusagen nur, um diese Wertschätzung zu erfahren? Warum will man selbst Spiele verstehen? Also warum hat man diesen Anreiz immer zu sagen, ich möchte jetzt aber genau wissen, was will der Künstler hier mir damit sagen? Das ist dann wiederum natürlich auch so, geht sofort in die Rezension. Ne? Warum sagen, also was treibt den Rezensenten an, ein Spiel auseinanderzunehmen, ihm eine Wertung zu geben, vielleicht eine total gute oder eine total schlechte? Und dann ganz hinten dran natürlich, welche Rolle habe ich als Spieler? Also was mache ich hier eigentlich? Spiele ich das einfach nur oder muss ich darüber nachdenken? Und das ist so diese Stärke von Beginner's Guide, weil es diese ganzen verschiedenen Facetten abdeckt und bedient. Man muss sie nicht alle mitnehmen, man kann die. Also das ist zum einen natürlich eine Studie in Game Design und Spielemechanismen. Das fängt ganz simpel an. Also mit dem ich laufe rum, mache irgendwas, bis hin, dass es dann komplexer wird und auch gezeigt wird, wie Spielearchitektur auch Level beeinflussen kann. Dann ist es eine Einführung in die Interpretation des Spiels oder von Spielen. Also was passiert da eigentlich, wenn ich ein Spiel bespreche? Muss ich den Inhalt angeben? Geht es darum, was ich für eine persönliche Beziehung davon habe? Dann kann man das Ganze auch, wenn man will, also wenn es einfach ist, einfach als Ansammlung von Puzzlespielen spielen. Es ist auch eine berührende Geschichte einer zwischenmenschlichen Beziehung, also was da zwischen dem Entwickler und dem Erzähler abgeht, das ist tatsächlich auch, naja, auf einer romantischen Ebene, kann man sagen, so wirklich sehr berührend, was da abgeht. Und es zeigt auch wieder, was, also wie viel mehr Spiele sind als einfach nur buntes Geknalle oder sein können, wenn man das will. Und was das Spiel für mich immer wieder geschafft hat, wann ich dachte, also genau wie du jetzt gesagt hast, so Kalenderblattspruch, dann wurde immer so eine neue Ebene reingezogen, man hat so, ach, krass. Ich will da jetzt aber nicht sozusagen verraten, wie das gemacht wird. Weil das ist genau der Reiz des Spiels.
Aber das klingt ja jetzt doch sehr komplex, was du so alles beschrieben hast. Einerseits diese verschiedenen Spiele, dann diese Metaebene und diese Selbstreflexion des Spielemachers selbst. Ist das denn jetzt ein Spiel, was für Leute, die sehr in der Szene verankert sind, oder ist das auch was für Leute, die jetzt dem Medium neu gegenüberstehen?
Also auch auf die Gefahr hin, dass mir sozusagen völlige Schwärmerei vorgeworfen wird. Das geht tatsächlich für beide. Also wenn man das spielt, also ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, das heißt, man hat so ein bisschen Vorwissen, weiß auch, welches die Themen gerade sind, die auch in der Entwickler-Community irgendwie gespielt werden, funktioniert das sehr gut, weil all das aufgegriffen wird. Aber es funktioniert tatsächlich auch als Beginner's Guide, weil sowohl die Spielmechanik wird auch ganz einfach erklärt, als auch die Sachen, die da erzählt werden, das sind Dinge, die kann man mitnehmen, muss man aber nicht, das ist insofern wie eine Kunstausstellung, kann von Anfängern, aber auch von Experten genossen werden.
Ich bin gespannt. Ich glaube, das probiere ich mal aus. The Beginner's Guide, eine Einführung bzw. Führung und Einführung in die Welt der Computerspiele, erschienen auf Windows, PC, für Mac OS und kostet ca. 9 €. Und Markus sagt, unbedingte Empfehlung. Dankeschön.
Dankeschön. Gerne.
Never done that before. You are the one, never felt that before. A kiss is all I ever miss from you and you. What is love? What does it you smell like? What do we do? I don't care for tonight. What do you feel? Oh, there are no words to say, to say. But oh, no one told me in school about not sneezing at love, you fool. No one told me in school about not sneezing at love. But is this all I've ever asked for? Is this all I've ever asked for? Is fighting against our window. I'm not sure, I'm not too high or too low. don't wanna feel too much as we could part again. But no one told me in school about not sneezing at love food. No one told me in school about not sneezing at love. But if this all I'll ever ask for, is this all I'll ever ask for? I hope so, I hope I never need more. So let it be all I've ever asked for. So let it be all I've ever asked for. So let it be all I've ever asked for.
One in a Googleplex mit Don't Sneeze at Love, ein Song ihres neuen Albums Same Ocean, Different Wave. Und darauf sind nicht nur Balladen zu finden, sondern auch zeitlose, bunte Popsongs.
Ja, und apropos bunt und zeitlos, das trifft auch auf den Kultfilm Zurück in die Zukunft zu, besonders auf den zweiten Teil, wie ich finde. Würde man den Film nämlich in unsere Realität holen, also jetzt, dann werden am kommenden Mittwoch, und zwar genau um 16.29 Uhr, Marty McFly und Doc Brown in unserer Zeit ankommen. Natürlich mit ihrer Zeitmaschine, die ein, wie Sie natürlich wissen, ein umgebauter DeLorean-Sportwagen ist.
Vielleicht kommen die wirklich. Was machst du denn am Mittwoch um 16.29 Uhr?
Ja, also muss ich mal freinehmen. Steht schon in meinem Terminplan.
Im Film sind sie also vor 30 Jahren gestartet, um Martys Zukunft im Jahr 2015 zu verändern. All das passiert in Zurück in die Zukunft Teil 2. 1989 kam der Film in die Kinos. Und was die Filmemacher damals für unsere heutige Zeit vorausgesagt haben, das ist tatsächlich sehr interessant.
Da wären zum Beispiel mobile Kreditkartenlesegeräte, Müllroboter und virtuelle Kellner. Und das alles ist ja inzwischen entweder alltäglich oder zumindest machbar. Lars Überland hat sich den Kultfilm und seine Technologievorhersagen für uns nochmal genauer angeschaut.
Was zum Geier war das?
Nur ein Taxi, Marty.
Was meinen Sie damit, ein Taxi? Wir fliegen doch.
Präzise.
Natürlich gibt es im realen 2015 keine fliegenden Autos, obwohl die Pentagon-Forschungsabteilung DARPA daran arbeitet. Aber was es gibt, das ist, man glaubt es kaum, das kultigste Killer-Kult-Gadget des Kult-Jugendfilms.
Hoverboard.
Where is he?
He's on a hoverboard.
The board!
Genau, ein schwebendes Skateboard. Ulkigerweise kam passend im Juni 2015 der Autobauer Lexus mit einem Hoverboard an die Öffentlichkeit, das in den Videos immer 4 Zentimeter über dem Boden schwebte. Vorn und hinten mit 2 Supraleitern ausgestattet, mit flüssigem Stickstoff gekühlt, aber das schwebt tatsächlich nur auf unsichtbaren Bahnen mit Magneten. Ein Werbegag also für Toyotas Luxusmarke. Ganz anders die Firma Hendo, die schon im vorigen Jahr eine Kickstarter-Kampagne anstieß. Ihr Hoverboard hat der Skatemeister Tony Hawk getestet und ist auf seiner eigenen Halfpipe runtergefallen. Aber es schwebt, auch wenn es eine ferromagnetische Unterlage braucht, Eisenplatten, Metallstraßen. Aber sowas ist eh zu teuer. Was die meisten Zuschauer sich aus Back to the Future 2 wünschen dürften, sind die Schnürbänder, die sich selbst verschließen, damit sie sich nie wieder bücken müssen.
Powerlaschen, nicht schlecht.
Blinkende Sohlen gab's ja immer wieder mal, aber automatische Schnürbänder? Ex-Nike-Schuhdesigner-Legende Tinker Hatfield hat vor ein paar Monaten gesagt, dass Martys Nike Max mit Powerlaces in diesem Jahr noch auf den Markt kommen würden. Tja, noch bücken wir uns aber alle selbst.
Trockenmodus 1. Jacke trocknet.
Deine Jacke ist jetzt trocken.
Klamotten, die automatisch ihre Größe verändern und sich mit einem eingebauten Gebläse trocknen, wie Martis Jacke, gibt's noch nicht. Wohl aber Kappen, die ihre Farbe, und Textilien, die ihre Eigenschaften verändern können und so auch trocknen. Getrocknete Pizza hingegen, beziehungsweise dehydrierte und bei den McFlys halb mit Pepperoni belegt und halb mit Salami, hat es noch nicht in den Handel geschafft. Japanische Nudelgerichte schon. Nur schiebt man die in der Realität nicht in einen elektrischen Hydratorapparat von Black & Decker. Bei uns muss man sowas noch auf traditionelle Art rehydrieren. Mit kochendem Wasser.
Okay, ich brauche die Kanäle 18, 24, 63, 109, 87 und den Winterbericht.
US Air zum Surferlauf nach Vietnam. Ihr Surfparadies in Südostasien.
Natürlich gibt es im 2015 der Zukunft Videotelefonie und Flachbildschirme an den Wänden, die auf Zuruf, wenn man möchte, mehrere der 100 von Programmen zeigen, auch nebeneinander. Der Taxifahrer wie auch der Spendensammler lassen die Zahlung per Daumenabdruck autorisieren. Und der gruselige Schläger Griff...
Oh, und Marty, nimm dich vor diesem Griff in Acht, da ist was falsch gepolt in seinen Bionik-Implantaten.
Dieser Griff ist eine inzwischen ziemlich realistische Mischung aus Cyborg mit bionischen Implantaten und Exoskelett, wie es das Pentagon für seine Soldaten entwickelt hat, als künstlichen Kraftverstärker. Verblüffend hingegen sind die Kinder, die in einem Nostalgie-Café, in dem Marty ihnen seine Eleganz am 80er-Baller-Videospiel demonstriert, anscheinend schon die Gestensteuerung von Kinect kennen, in diesem Film von 1989.
Muss man das mit den Händen spielen?
Das ist ja wie Babyspielzeug.
Babyspielzeug?
Tja, da staunst du was. Es gibt 3D ohne Brille, wie neuerdings ja auch in echt. Und auch Augmented Reality hat der Film bereits im Einsatz. Mit zusätzlichen Daten auf den Bildern, die Doc Brown durch seine superdünne Digitalkamera zum Zusammenklappen sieht. Mit Gesichtserkennung übrigens. Wirklich süß ist die Drohne, die abends den Hund Gassi führt. Aber es gibt auch Drohnen, die Vorfälle auf der Straße aufzeichnen und mit eigener Software aus denen Nachrichten machen. Diese Ingredienzien haben wir heute bereits beide, nur bislang noch nicht zusammen. Hoffe ich doch mal.
Genießen Sie die schönsten Landschaften. Ihr Landschaftskanal ist rund um die Uhr für Sie da.
Als Marty McFly 2015 seine zukünftige Familie beobachtet, tragen die Kinder Hightech-Brillen, mit denen sie Videoinhalte konsumieren können, aber auch Telefongespräche annehmen. Und die Brille des jungen McFly sieht tatsächlich so aus wie die HoloLens von Microsoft. Aber was sie nicht vorausgesehen haben für 2015 in Zurück in die Zukunft 2, das ist die Entwicklung des Internets zur alles verbindenden Breitbandkommunikationsplattform. Erstaunlicherweise gibt es deshalb öffentliche Faxgeräte an der Straße und Telefonzellen. Denn auch das Smartphone, sagte der Drehbuchautor Bob Gale, hätten sie nie und nimmer erwartet.
Nicht so schnell, Doc. Wovon sprechen Sie? Was passiert mit uns in der Zukunft? Werden wir da Idioten oder sowas in der Richtung?
Naja, wer kann das heute schon sagen, im realen 2015? An Zeitreisen jedenfalls werden wir wohl noch länger arbeiten müssen.
Love über Land mit einem Realitätsabgleich in Sachen Zurück in die Zukunft. Das Hoverboard im Film ist allerdings tausendmal besser als die heutigen Lösungen. Genauso auch die fliegenden Autos und Virtual bzw. Augmented Reality.
Also ich finde, man kann den Film durchaus auch als Beleg dafür verstehen, wie stark der Einfluss von Popkultur und auch Science Fiction auf unsere Realität ist. Denn das ist, glaube ich, gar nicht mal so abwegig, dass sich Ingenieure und Wissenschaftler von diesem und auch von anderen Filmen, wie zum Beispiel Star Trek, haben beeinflussen lassen. Das ist eine ganz interessante These.
Darüber könnte man auch reden. Ja. Aber man könnte auch über andere Dinge reden. Zum Beispiel in der nächsten Folge Breitband am kommenden Samstag geht es in unserer Talksendung um Drohnenkriege, Grundlage, natürlich die Veröffentlichungen der sogenannten Drone Papers. Und das war es für Breitband von Breitband für heute. Nach uns folgen die Nachrichten und das Theatermagazin Rang 1. Ich heiße Christine Watti. Und wie heißt du?
Ich bin Christian Grasser. Zum Schluss wird es bei uns, Sie hören es schon, elektronisch, und zwar mit Echo Sounder. So heißt das aktuelle Album von Quai du Noise. Und das ist ein Elektronika-Duo aus Norditalien. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Bis bald. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.